Guten Morgen, ihr Lieben. Warum beten wir? Warum betet ihr? Genau, weil Gott uns hört, um uns mit Gott zu verbinden. Aber man könnte sich ja die Frage stellen, unser Gott ist doch allmächtig und er hat doch seinen Plan, er hat doch seine Pläne. Zieht er die nicht ohnehin durch? Warum sollen wir dann überhaupt beten, wenn sowieso geschieht, was er tut? Wenn ich jetzt gläubig bin, passiert in meinem Leben dann nicht sowieso, was er sich vorgenommen und gedacht hat. Warum beten wir? Geschieht in meinem Leben als Christ nicht automatisch Gottes Wille? Oder kommt es auf mein Gebet an und seine Pläne bleiben vielleicht sogar unerfüllt, weil ich nicht bete? John Wesley, ein englischer Erweckungsprediger, hat im 18. Jahrhundert so ungefähr gesagt, also es ist recht frei übersetzt, sinngemäß, alles, was Gott auf Erden tut, ist das Ergebnis der Gebete der Gläubigen. Ganz schön steile Aussage, oder? Was sagt die Bibel dazu? Wenn wir gleich in die Schöpfung reinschauen, dann lesen wir, so schuf Gott den Menschen als sein Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn. Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel und alle Kriechtiere. Wenn man sich jetzt bewusst macht, dass das Wort Adam auf Deutsch bedeutet Mensch, dann ist es nicht nur ein Auftrag, der nur Adam und Eva gegolten hat im Garten Eden, sondern der immer noch gilt. Seit am Beginn der Menschheit, seit der Schöpfungsgeschichte, von Anfang an, hat der Herr sich das so ausgedacht, dass er die Erde mit uns formen möchte, dass er sich wünscht, mit uns in Gemeinschaft die Welt zu gestalten. Gott setzte Adam als seinen Vertreter ein. Er bevollmächtigte den Mensch, ihn auf Erden zu repräsentieren. Und damit er diese Funktion erfüllen konnte, hat er ihn nach seinem Bilde geschaffen. Und auch heute gilt uns noch, Jesus hat es gesagt, wir sollen Salz und Licht sein. Auch wir sollen Gott repräsentieren und seinen Willen. Wir sollen so leben, dass Jesus in unserem Leben erkennbar wird. Man soll ja immer nicht nur auf eine Bibelstelle sich beziehen, gell? In Psalm 8, Vers 6 und 7 lesen wir, du hast den Mensch nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe. Aus deinen Händen, die aus deinen Händen hervorgingen, alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Und im Psalm 115, im Vers 16 lesen wir, der Himmel gehört allein dem Herrn, die Erde aber hat er dem Menschen anvertraut. Es war von Anfang an Gottes Plan, mit uns die Welt zu gestalten. Er könnte es alleine, aber es war sein Wille, durch uns zu wirken. Gebet setzt himmlische Kraft frei, durch die wir als Gemeinde die Welt verändern können. Amen. Amen. Unsere Gebete sind viel mehr als nur Wünsche Gott, als nur unsere Wünsche an Gott. Sie setzen die Kraft Gottes frei, so lange, bis genug Kraft da ist, um seinen Willen zu erfüllen. So lesen wir auch in der Offenbarung 5 von goldenen Schalen, die gefüllt sind mit Weihrauch, und das sind die Gebete aller, die zu Gott gehören. Das heißt, jetzt wird uns von Erweckung, Heilung oder Befreiung, wird uns das prophezeit, sollten wir uns nicht zurücklehnen und darauf warten, dass Gott es einfach tut, sondern wir sollten beten, mehr und mehr. Ich habe es als Aussage gelesen, ich möchte es euch als Frage wiedergeben. Kann es sein, dass das Scheitern im Gebet manchmal ein Mangel an Ausdauer ist? Dass wir nicht oft genug, nicht lang genug, nicht hartnäckig genug beten, nehmt diese Frage mit nach Hause und bewegt sie. Warten ist nicht unsere Stärke. Wir lieben schnelle Mikrowellengebete. Ich bete, ping, kommt raus, was ich mir gewünscht habe. Aber so ist es oft nicht. Gott liebt vielmehr marinieren und ein langes Durchbraten. So wie wir es bei Martin gehört haben, heute Morgen auch. Einfach dran zu bleiben, nicht gleich aufzugeben. Und ich möchte euch vor allem heute Mut zusprechen. Niemand wird als großer Beter geboren. Wir kommen alle als Babys auf die Welt. Aber der Beter wächst an seinen Aufgaben. Ich möchte heute nochmal zusammenfassen. Gott hat uns als sein Ebenbild erschaffen. Er hat uns bevollmächtigt, ihn auf Erden zu repräsentieren, seinen Willen wiederzugeben. Er hat uns diese Autorität gegeben. Die war sogar so groß, dass Adam möglich war, die Herrschaft abzutreten. Denn in Lukas 4, als Jesus von Satan versucht wird, da bietet Satan Jesus alle Macht und Herrlichkeit an, denn ihm ist sie übergeben. Und wem er will, Satan, dem gibt er sie. Jesus wusste das, denn im Lukas-Evangelium, im Johannes-Evangelium, Lukas-Evangelium, Entschuldigung, hat er ihn 3-mal Fürst dieser Welt genannt. Adams Ursünde hat dazu geführt, dass wir von Gott getrennt worden sind, von seiner Herrlichkeit. Und somit war auch unsere Vollmacht dahin, die er uns ursprünglich gegeben hatte. Adam hat damals die Macht an Satan übergeben. Gottes Wille aber, mit uns Menschen die Erde zu bauen, hat so weit gegriffen, dass er selbst Mensch wurde. Und als Jesus zur Welt kam, als Mensch und Gott zugleich und für unsere Schuld bezahlt hat, für diese Ursünde, so dass wir wieder verbunden sein können mit Gott, dass wir seine Herrlichkeit wieder begegnen können, dass wir ihn einladen können in unser Herz und diese Autorität in Jesus wieder anzunehmen. Er nahm alle Schuld auf sich, den Fluch, alles auf sich und ist am Kreuz für uns gestorben, damit wir wieder eintreten können in diese Autorität und damit Jesus auch wieder sichtbar werden kann in unserem Leben. Deshalb beten wir. Da bleibt nur die Frage, was machen wir damit? Nehmen wir diese Einladung an? Wollen wir mit seine Schöpfung formen, so wie er sich's von Anfang an gedacht hat?
Guten Morgen auch nochmal von mir. Ich muss leider hier stehen, weil ich glaube, das ist mir ein bisschen zu niedrig, das sehe ich dann nicht mehr meine Notizen. Ich bin die Claudia. Ich weiß nicht, ob mich alle kennen, noch nicht, bin noch nicht so lange hier in der Gemeinde dabei. Ich bin ursprünglich aus dem Fürstenfeldbrucker Raum und bin da in der charismatischen Erneuerung der katholischen Kirche aufgewachsen und war da Teil von einer Bundgemeinschaft, die hier heißt immer noch Brot des Lebens, und wohne jetzt seit über 10 Jahren in Pfaffenhofen und bin total dankbar, dass ich hier eine neue geistige Heimat gefunden habe bei euch. Genau, ich wollte heute über eine Bibelstelle mit euch sprechen, die ich ganz arg auf dem Herzen hatte im Sommer. Ich weiß auch noch, dass es im Sommer war, aber wir sind dann nämlich in den Sommerurlaub gefahren. Genau. Und es ist, und viele von euch kennen die Geschichte vielleicht, oder bestimmt, die ist in der Apostelgeschichte. Das heißt, nachdem Jesus gestorben ist am Kreuz und wieder auferstanden ist und in den Himmel aufgenommen ist von Gott, ist dann in der Apostelgeschichte ja aufgeschrieben, was die Apostel oder ein Teil davon, was die Apostel so erlebt haben. Und die Geschichte ist wohl Monate bis Jahre nach Jesus seinem Tod hat die stattgefunden. Und es ist die Heilung des Gelähmten im Tempel. Und da, das ist eine kurze Geschichte, aber wir lesen da, Petrus und Johannes, zwei der Apostel, gingen um die 9. Stunde zum Gebet in den Tempel hinauf. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Man setzte ihn täglich an das Tor des Tempels, das man die schöne Pforte nennt. Dort sollte er bei denen, die in den Tempel gingen, um Almosen betteln. Als er nun Petrus und Johannes in den Tempel gehen sah, bat er sie um ein Almosen. Petrus und Johannes blickten ihn an und Petrus sagte, sieh uns an. Da wandte er sich zu ihnen und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen. Petrus aber sagte, Silber und Gold besitze ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Und er fasste ihn an der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich kam die Kraft in seine Füße und Gelenke. Es tut mir leid, es bewegt mich immer noch sehr. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Dann ging er mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Alle Leute sahen ihn umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn als den, der gewöhnlich an der schönen Pforte des Tempels saß und bettelte. Und sie waren voll Verwunderung und Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Später im Kapitel 4 lesen wir dann, dass der Mann über 40 Jahre alt war. Also das war kein Kind, das war kein, also jemand im mittleren Alter. Und er ist jeden Tag an diese schöne Pforte gesetzt worden und er war offenbar so behindert, die Füße waren so verformt, dass man ihn dahin gebracht hat. Und ich nehme an, dass seine Familie, seine Freunde ihn da jeden Tag hingebracht haben und ihn wieder abgeholt haben. Und er saß da immer und die Leute kannten ihn. Es war den Juden auferlegt von aus dem Gesetz, dass sie regelmäßig in den Tempel gehen sollten zum Beten und auch Almosen geben sollten. Das heißt, der war da bekannt, der saß da immer. Und das war ja eine Zeit nach der Kreuzigung Jesu. Und ich kann mir vorstellen, dass obwohl die Menschen damals keine Medien hatten und keine Zeitung und keine Handys und kein Fernsehen, dass sich die Gerüchte über besondere Ereignisse doch sehr schnell verbreitet haben. Das heißt auch in der Bibel ab und zu, auch nochmal im Kapitel 4, als dann drüber diskutiert wird unter den Hohenpriestern von den Juden, was machen wir denn jetzt? Wir können das nicht wegdiskutieren, dass das Wunder geschehen ist, weil ganz Jerusalem spricht schon darüber, heißt es da, einen Tag später. Und im Lukas-Evangelium ganz am Anfang, im ersten Kapitel, als Johannes der Täufer geboren wird, und das war wohl auch so ein ungewöhnliches Ereignis, die Umstände der Geburt, dass dann im Lukas Kapitel 1, Vers 65 steht, und alle, die in jener Gegend wohnten, erschraken, und man sprach von all diesen Dingen im ganzen Bergland von Judäa. Worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, die Sachen haben sich rumgesprochen, per Mund-zu-Mund-Propaganda, durch die fahrenden Händler, wie auch immer. Und dieser Mann, der da saß, der 40 Jahre lang in Jerusalem gelebt hat, das wissen wir, weil er saß immer an der Pforte und er war über 40, der hat ganz sicher schon von Jesus gehört gehabt. Der wusste, wer Jesus war. Was auch immer der gehört hat, der hat gehört, das ist ein berühmter Wanderprediger, das ist ein berühmter Lehrer, der Juden, und er hat Wunder vollbracht. Und er hat vielleicht auch gehört, Mensch, in Kapernaum haben sie einen Gelähmten wie mich, haben seine Freunde ihn durchs Dach runtergelassen und er ist geheilt worden, weil sie nicht reinkamen. Und er hat sich vielleicht gedacht, warum ich nicht? Warum war ich immer zur falschen Zeit am falschen Ort und bin nicht geheilt worden? Warum haben meine Freunde mich nicht mal durch ein Dach abgeseilt zum Jesus runter? Und dann kam er vielleicht, ist er vielleicht eines Tages heimgebracht worden von einem Tag seiner Tätigkeit, und hat, dann haben sie ihm gesagt, ja, hast schon gehört, jetzt haben sie ihn gekreuzigt. Das heißt, bestimmt ein Riesen-Event, also Event gewesen in Jerusalem, aber davon wussten alle, jetzt haben sie den, der sich König der Juden genannt hat, gekreuzigt und der ist jetzt tot. Und vielleicht hat er sich dann gedacht, jetzt ist es vorbei, ich habe meine Chance für immer verpasst. Und vielleicht geht uns das auch manchmal so, wenn wir Zeugnisse hören von spektakulären Heilungen oder von Wundern, die Gott tut, und wir denken uns, warum ich nicht? Und dann sitzt er da und es kommen diese Leute von ihm vorbei und er weiß genau, die müssen alle, also die sind angehalten, Almosen zu geben. Und manche machen das auch sehr öffentlich und haben Trompeten dabei und machen erst einen Riesentamtam, damit alle sehen, was sie da so den Bettlern geben und dass sie das Gesetz erfüllen. Und er sieht diese, er blickt schon gar nicht mehr auf, weil es ein stetiger Strom der Leute ist, die an ihm vorbeigehen. Und er sieht vielleicht nur so ein paar staubige Füße vor ihm in so ein paar sehr einfachen Sandalen, die nicht sehr teuer aussehen. Und vielleicht hebt er auch deswegen seine Augen nicht, weil er sich denkt, das sind jetzt keine reichen Leute, die vor mir stehen. Und Petrus sagt zu ihm, schau uns an, wir haben kein Geld, aber wir haben was wir dir geben können. Und dann sagt er zu ihm, in Jesu Namen sei geheilt. Und er zieht ihn sofort hoch. Und es ist schon der Wahnsinn, weil wenn wir jemanden heilen in unserer westlichen Kultur, würden wir hingehen und sagen, also ich sehe, du hast ein Problem an deinem Bein, dürfte ich vielleicht für dich beten, wäre dir das recht? Und sie fragen ihn gar nicht um Erlaubnis, sondern sie sagen, sie beten das einfach, sie sprechen das aus und dann warten sie nicht einfach oder man geht dann vielleicht verschämt weiter, um gar nicht zu sehen, dass es nicht gewirkt hat, das Gebet, sondern sie ziehen ihn gleich hoch an der Hand, da steht, sogleich zogen sie ihn hoch. Und er ging auch sofort umher und er hat bestimmt den Namen Jesu erkannt, als sie gesprochen haben, in Jesu Namen steh auf. Und er wusste, jetzt ist es soweit. Da war schon Glauben in ihm, weil er hatte das natürlich frei interpretiert von mir jetzt. Aber ich denke, es könnte so gewesen sein. Er hat den Namen erkannt. Und da habe ich mir schon Gedanken gemacht, wie wir so um Heilung beten. Weil entweder wir entschuldigen uns fast schon, wenn wir jemanden sehen, oder wir helfen ihm vielleicht nicht sofort hoch. Aber wir haben einen Auftrag bekommen, einen ganz klaren von Jesus, und zwar in Matthäus Kapitel 10 steht ja, geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr empfangen und umsonst sollt ihr geben. Und das bedeutet, wir sind Botschafter des Himmelreichs und das ist ein Teil des Auftrages, der uns identifiziert und der uns folgt. Ich habe mich ganz lang gefragt, was eigentlich das Himmelreich ist. Also ich bin christlich aufgewachsen und dann hört man das an jeder Ecke und man fragt, irgendwann fragt man sich das gar nicht mehr. Aber irgendwann habe ich mich dann mal gefragt, was ist das Himmelreich? Das ist so abstrakt, war das für mich. Im Vater unser steht es schon auch drin, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und mir ist dann irgendwann, hatte ich so einen Aha-Moment und ich habe es auch ganz dick in meinen Journal reingeschrieben damals, wir sollen den Himmel auf die Erde holen. Und ich hatte mal so einen Moment, als ich in meiner Küche stand und ich bin Ärztin vom Beruf und ich stand in der Küche und ich habe Gott mich fragen hören, glaubst du, dass es im Himmel Krankheit gibt? Und ich so, nö. Und Tote gibt es da auch nicht, so, nö. Und dann hat er mich gefragt, warum glaubst du nicht, dass ich heilen kann auf der Erde? Und ich habe mich sauer ertappt gefühlt, weil es wirklich so war. Und es ist ja auch so, wenn wir einem Toten begegnen, das passiert jetzt nicht so häufig, mir vielleicht jetzt schon mehr in meinem Beruf, dann ist vielleicht die erste Instinkt auch nicht zu beten, dass er wieder lebendig wird, sondern wir gehen in die Trauer oder was auch immer. Aber wir sind dazu angehalten. Und das heißt nicht, dass wir alle wieder zum Leben erwecken sollen, weil wir sollen auch alle mal im Himmelreich ankommen. Aber es gibt Gelegenheiten, wo das der Wille des Herrn ist. Und das Gleiche ist auch, wenn wir Kranke sehen, was machen wir da? Und ich fühle mich da auch so mega ertappt, weil wenn ich jemanden höre, der sagt, ich habe mein Knie tut so weh, dann sage ich, gute Besserung. Ich bete daheim für dich. Aber eigentlich sollten wir vielleicht auch vor allem hier in der Gemeinde, aber auch als Zeichen nach außen sagen, ich leg dir die Hand auf und ich sag dieser Krankheit, dass sie jetzt zu weichen hat. Manchmal hat man das Gefühl, vor allem wenn man hört, wie andere beten, dass es da eine Formel gibt, wie man beten soll. Und wenn dann Gott nicht so heilt oder nicht so schnell heilt, wie wir uns das vorstellen, dann haben wir das Gefühl, habe ich jetzt die Worte falsch sortiert, hätte es länger sein müssen, was war da jetzt falsch? Aber es steht auch ganz klar in der Bibel, nämlich kurz nachdem das Vaterunser bevor das Vaterunser gelehrt wird, steht drin: Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Auch da habe ich mich sehr ertappt gefühlt, aber das gibt uns sehr viel Freiheit und zu beten. Ich möchte euch jetzt noch ein Zeugnis erzählen über das Thema Himmelreich und wie wir das auf die Erde bringen. Ich habe jemanden, den kenne ich nicht, aber ich habe auf YouTube viele von seinen Interviews gesehen. Der heißt Jamie Winship und es ist ein US-Amerikaner, ein ehemaliger Polizist. Und der hat in seiner Tätigkeit immer wieder das Himmelreich mitgebracht in seinen Job. Und irgendwann ist er dann als Missionar in muslimische Gebiete gegangen. Er ist dann von der Bundespolizei in Amerika und auch vom CIA geschickt worden, weil die gesehen haben, dass er was er da in seinem Wirkungskreis macht, und die brauchten jemanden, wie sie das genannt haben, mit frischen Ideen für diese Milizen. Und der Jamie Winship erzählt einmal, dass er in eine Situation der häuslichen Gewalt gerufen wird mit seinem Kollegen, die sind ja auch immer zu zweit, und er hat dann laut, aber leise, also er hat es nicht in den Raum reingerufen, aber er hat es gesagt: In Gottes Namen alle Stimmen, die nicht von Gott sind, in Jesu Namen müssen jetzt schweigen. Und er hat gesagt, das Aggressionslevel ist sofort runtergesunken. Es war immer noch das Menschliche da, weil es war ein Konflikt unter Menschen, aber das Dämonische war weg. Und sein Rookie, der neben ihm stand, hat ein bisschen komisch geguckt, aber der Jamie Winship war bekannt für die Art der Polizeiarbeit, die er gemacht hat. Sehr bekannt, und sein Chef wusste das auch und hat es geduldet, weil es einfach zu so vielen Erfolgen geführt hat. Und vor ein paar Monaten war ich im Kino mit meinen Kindern und meinem Mann, an so einem regnerischen Tag. Und die Großen sind ins Kino gegangen und mein Kleiner, der Ludwig, der war mit knapp 3, da ist ja im Kino jetzt so ein Kletterpark, so ein Indoorpark, mit dem bin ich da draußen geblieben und haben da ein bisschen Party gemacht. Und irgendwann wollte Ludwig Popcorn haben und wir haben uns angestellt an die Schlange und vor mir standen 3 junge Männer, so höchstens Anfang 20, so um den Dreh. Und die haben sich darüber unterhalten, über ihren Urlaub. Und der eine hat dann mitgeteilt, was er so im Urlaub und wie er die Frauen so abschleppen will, die er da trifft. Das ist jetzt die sehr PG-13-Version dieser Unterhaltung. Die war wirklich sehr, ich habe noch überlegt, habe ich in meiner Jugend sowas Schlimmes schon mal gehört als Unterhaltung? Ich bin mir nicht sicher. Ich war auf jeden Fall dankbar, dass der Ludwig klein genug war, um nicht mitzukriegen, worüber die 30 unterhalten. Und ich stand dann da und habe mir selber leid getan, dass ich jetzt noch 10 Leute vor mir habe und das jetzt ertragen muss. Und man kann ja auch nicht so viel Abstand halten, dass man dann quasi aus der Reihe rausfliegt. Und dann dachte ich mir so, nein, ich bete jetzt das, was der Jamie Winship betet. Habe mich nicht getraut, es laut zu beten. Aber ich habe gebetet in Jesu Namen, alle Stimmen, die nicht von dir sein müssen, jetzt schweigen. Eine Sekunde später war die Unterhaltung vorbei. Das waren 3 junge Männer. Der geredet hat, stand noch da und die 2 anderen haben sich umgedreht und sind weggegangen. Irgendwo an den Tresen vorne, die wollten irgendwas gucken und dann war einfach nichts mehr los und ich stand so schockiert da, weil diese Unterhaltung war sofort die Grundlage entzogen und es hat mir so arg gezeigt, wie wir das Königreich mitbringen. Wir sind wie Botschafter, es ist als ob wir so ein Namensschild hätten, wo GOD draufsteht oder was auch immer und wenn wir kommen, dann haben wir die Autorität und wir bringen das Königreich mit uns. Wir können das ausrufen und wir können was verändern. Und wie würden unsere Familien aussehen, wenn alle Christen diese Autorität kennen und benutzen würden? Wie würden unsere Arbeitsplätze aussehen? Wie würde unsere Gesellschaft aussehen, wenn wir das Land zurücknehmen, was der Feind versucht, uns zu nehmen? Amen.
Ja, von mir auch noch einen schönen guten Morgen. Es freut mich auch zu hören. Gott wirkt nicht nur hier durch die Ältesten oder durch die Gemeindeleiter oder sonst was, sondern Gott wirkt in uns. Gott ist ein Gott, er ist das Haupt der Gemeinde, der ganzen Gemeinde. Und es ist schön. Und ich möchte auch in Zukunft diese Art von Gottesdienst auch weiterführen. Und kommt bitte auch zu mir, wenn ihr Zeugnisse habt, wenn ihr auch von eurem Leben erzählen wollt. Ich denke, es ist wirklich eine Bereicherung, auch wirklich zu hören, Gott wirkt in unserer Mitte. Gott wirkt Heilung, Befreiung und er heilt wirklich auch unsere Vergangenheit. Ich habe jetzt, letzte Woche war die BFP Jahresleiterkonferenz und die 130. schon, also unser Bund wird auch immer älter und es waren dieses Mal tatsächlich 2200 Teilnehmer, also Pastoren und Dingleiter, so viel wie noch nie, so dass sie sogar einen Oberflow-Raum anmieten mussten, weil sie nicht alle untergebracht haben, die dort teilnehmen wollten. Ein Großteil war auch noch online wie ich, online dabei und ja, auch hier merken wir, Gott wirkt. Gott wirkt langsam, aber es geht wirklich voran. Und unser Bund ist jetzt inzwischen auch der größte evangelische freikirchliche Bund in Deutschland. Und es entwickelt sich was. Was ich heute weitergeben möchte, gehört etwas zu diesem Themenbereich. Und zwar eine Session hat ein Pastoren-Ehepaar übernommen und das war von der City Church in Köln. Vielleicht hat es irgendjemand schon mal, die haben auf YouTube sind die auch aktiv, mal davon gehört und die haben die Predigt zusammengehalten. War übrigens auch sehr schön, wie ein Ehepaar so zusammenwirkt und die Gemeinde ist glaube ich, habe ich das aufgeschrieben? Ich glaube nicht. Aber ich glaube, die ist 10 Jahre alt, also ziemlich neu. Und Gott hat ihn in Köln aufs Herz gelegt, dort Gemeinde zu gründen, also vor 10 Jahren. Und die hat Die Frau hat Folgendes erzählt. Sie hatten vor kurzem, kam eine 20-jährige Frau zu ihnen in den Gottesdienst und die war richtig, richtig schwer krank. Also saß im Rollstuhl, sie mussten da die Treppe mit 4 Männern immer hochgehoben werden, um überhaupt in den Gottesdienstsaal zu kommen. Sie wurde über eine Magensonde ernährt und jetzt kommt es eben. Gott hat sie komplett geheilt, aber wirklich komplett. Die treibt jetzt Sport. Sie ist jetzt in der Bibelschule, ist überall aktiv mit dabei und Gott hat sie komplett wiederhergestellt. Und ich möchte das wirklich zur Ehre Gottes sagen. Also das ist nicht in Afrika passiert. Nein, Köln ist jetzt nicht so weit weg. Ja, wir sagen ja, in Afrika, da passiert ja alles. Ja, die Afrikaner, ich weiß auch nicht, die können das eben irgendwie. Mein Freund, also der hier auch schon gepredigt hat, er hat ja gesagt, der hat ja von Afrika erzählt und er hat mich letztes Mal auch angerufen, ist jetzt auch schon eine Zeit lang her und dann hat er gesagt, ich weiß es nicht, ob oder 3 oder 4 hat er gesagt, Harald, das ist das erste Mal in seinem ganzen Dienst sind, ich sage jetzt, weil ich weiß es nicht mehr genau, ob es 3 oder 4 waren, Blinde an einem Tag geheilt gewesen. Völlig gesund. Haben ihr Augenlicht wieder bekommen. Also es Gott wirkt und der in Afrika ist, ist übrigens derselbe, den wir hier auch haben. Wir beten denselben Gott an und darum dürfen wir auch dasselbe erwarten. Wir dürfen das Gleiche erwarten, weil er derselbe ist. Gestern, heute und in Ewigkeit und auch egal in welchem Land. Okay, das war das eine, was sie erzählt hat. Sie hat noch ein zweites, sie hat mehr erzählt, aber ein zweites Zeugnis möchte ich dann noch weitergeben. Ist ein junger Mann, der hat vor kurzem die Diagnose bekommen, dass er 8 Tumore hat. 8 Stück, also es hat wahrscheinlich schon gestreut. Und 2 Tumore waren tatsächlich im Kopf. Und die restlichen in der Brust. Und der Arzt meinte, also wenn, da war es noch gar nicht bekannt, sie haben das noch nicht untersucht, ob es gutartig ist, dann hat er gesagt, na gut, dann kann er noch länger liegen, 8 bis 10 Jahre. Wenn es bösartig ist, dann sind es in 3 bis 6 Monate. Das war die Diagnose. Und kurz darauf hatte der Mann einen Traum. Und zwar, er begegnet in diesem Traum Jesus. Und der Mann sagt zu Jesus, wenn du mich heilst, dann gebe ich dir mein ganzes Leben. Kannst du machen mit meinem Leben, was du willst. Ich will alles tun, was du mir sagst. Und nach diesem Traum, er war komplett geheilt. Man fand nichts mehr. Es war alles komplett weg. Und in Köln. Also die Gemeinde existiert noch, das ist alles hochaktuell, das sind keine alten Schinken, die ich mir jetzt irgendwo rausgezogen habe. Gott wirkt. Und das glaube ich eben, dass das ja nicht nur in Köln, nicht nur in Afrika, sondern auch bei uns geschehen kann und geschehen soll und geschehen wird. Und vor einem Monat, am 24. August, man kann das auch im Internet übrigens sich anschauen, da haben sie 77 Menschen getauft. Ich weiß, wo Gott so eine Erweckung schenkt, das reißt Menschen mit. Und zwar ins Himmelreich. Nicht irgendwie weg, sondern ins Himmelreich. Und sie erleben halt tatsächlich einen richtigen, wirklichen Aufbruch. Und ich sage das, um uns auch Mut zu machen. Und sie hat gesagt, sie hat auch ein prophetisches Wort weitergegeben, dass der Sturm kommt. Und ich habe vor kurzem ja gesprochen. Ja. Und sie hat gesagt, das sind die ersten Tropfen, die Gott über unser Land schenken möchte. Und ich habe heute eine Frage an euch. Wollen wir dabei sein? Jetzt sage ich euch aber noch was, was Gott zu mir gesprochen hat. Es wird uns was kosten. Es wird uns was kosten. Und zwar an Hingabe, an Gebet, an Gehorsam und an Zeit. Es wird uns was kosten. Und ich könnte euch, ich tue es jetzt nicht um der Zeit willen, aber ich könnte euch jetzt auch die Geschichte, ich werde es vielleicht mal irgendwo anders mit reinbringen, wie diese Gemeinde dorthin gekommen ist. Wie sie ungewöhnliche Dinge getan haben. Und wie sie auf einmal, also der Ausgangspunkt ist immer Gebet. Also das müssen wir wissen. Der Ausgangspunkt ist in einer gewissen Weise immer Gebet. Aber dazu brauchen wir Zeit, dazu müssen wir hingeben, dazu muss etwas sterben auch von uns. Aber sie haben es erlebt. Und es ist Ausdauer. Irgendjemand hat das heute schon gesagt. Manche Dinge, Mikrowelle, ich glaube, du warst es, gell? Ja. Das ist unser Ding, diese Mikrowelle, ja. Man stellt schnell 2 Minuten ein und dann muss es aber fertig sein. So funktioniert unser Gott eben nicht. So funktioniert unser Gott nicht, sondern er will unser Herz haben. Er wartet so lange, bis er unser Herz hat, bis er unser Innerstes sieht, dass es zieht, dass wir wirklich sagen, yes, wir wollen. Wir werden jetzt noch eine Zeit haben, eine Zeit des Gebets. Und ich habe vorhin auch noch das Wort bekommen, dass Gott Dinge, über die wir, und das kam danach erst, über die wir viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte beten, dass Gott da einen Durchbruch schenken möchte. Also wenn jemand hier ist, der schon lange betet, für Personen, für sich selber, wir werden jetzt hinten noch Beter haben. Ich möchte dann auch, dass das Gebetsteam, wer da ist, ich werde auch hintergehen noch. Wir werden jetzt beten. Und ich weiß, dass Gott Festungen einreißen wird. Festungen des Feindes, wo er gesagt hat, hier kommst du nicht rein. Und wir werden sagen, im Namen Jesu, diese Festungen werden fallen. Diese Festungen in deinem Leben, diese Aussagen in deinem Leben werden fallen. Das wirst du nicht schaffen. Das wird fallen im Namen Jesu. Krankheiten, die unüberwindlich scheinen. Bei Gott gibt's keine unüberwindliche Krankheit. Er hat uns geschaffen. Der Schöpfer, er kann auch alles wiederherstellen. Er ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Also, ich bitte auch noch, dass wir nochmal Lobpreis machen. Und wie gesagt, wir werden hinten auch für euch beten. Und glaubt, habt wirklich Mut. Auch wenn es sehr oft scheinbar nicht geklappt hat. Aber Gott weiß, warum. Amen.